Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge unserer Sonderreihe Corona Spezial. Miriam Olbrich, unsere Koordinatorin seitens der Filmakademie, hatte angeregt, dass Christian und ich hier nochmal für euch unsere Eindrücke und Erkenntnisse aus der Sonderreihe besprechen. Und daher gibt es heute keinen Gast für euch, sondern nur uns beiden Gastgeber. Denn wir haben für euch mit 36 GesprächspartnerInnen aus 19 unterschiedlichen Gewerken, Berufsgruppen und Verbänden gesprochen, mit 20 Männern, 16 Frauen und haben euch nun fast 3 Monate lang durch diese aufregende und ja auch durchaus beängstigende Zeit begleitet und hoffen, dass wir euch damit ein wenig unterstützen konnten. Das war ja auf jeden Fall auch unser Anliegen, als du, Christian, diese Idee mit der Sonderreihe gemeinsam mit Anne Lepfin, der Geschäftsführerin der Filmakademie, entwickelt hast. Ne? Also am Anfang hattest du ja noch ganz forsch vorgeschlagen, dass wir täglich eine Folge rausbringen. Und man muss dazu vielleicht sagen, dass wir ja jetzt auch nicht bezahlt werden von der Filmakademie für diese Podcasts, sondern das jetzt aus reinem Idealismus und Interesse heraus machen. Wir sind ja dann doch uns dann einig geworden, dass wir das nur 3-mal die Woche machen. Und war das für dich anfangs jetzt auch so eine Möglichkeit, ja, um diesem absurden Stillstand auch zu begegnen?
Erstmal muss ich sagen, ich freue mich, dich gerade zu sehen, weil wir haben diese Podcasts ja alle von zu Hause aus dem Homeoffice gemacht. Und heute bei diesem letzten Gespräch bin ich das erste Mal nicht zu Hause, sondern bin tatsächlich wieder in einem Büro, weil ich meiner Arbeit als Filmemacher auch wieder anders nachgehe als während der letzten Wochen und Monate. Und jetzt haben wir heute beschlossen, wir sehen uns mal, weil wir sonst unsere Gesprächspartner immer eben nicht gesehen haben, aber wir haben uns jetzt parallel angerufen und können uns anschauen und das finde ich sehr schön, dass wir zum Schluss auch nochmal was ganz Neues versuchen. Und ja, ich glaube, unsere Idee am Anfang war, man hat ja sehr schnell gemerkt, die Sache ist ernst, die Lage ist ernst und ja. Es gibt ganz viel Panik, es gibt ganz viel Verwirrung, es gibt ganz viele Sorgen in unserer Filmwelt. Es wurden Drehs abgebrochen, es wurden Vorproduktionen abgebrochen, im Prinzip ist ja alles abgebrochen und keiner wusste irgendwas und es gab so viele Fragen und deswegen haben wir gedacht, wir müssen was machen, wir müssen das irgendwie zumindest versuchen, gemeinsam rauszufinden, Schritt für Schritt, was auf uns zukommt, was sich ändert und was sich vielleicht auch nicht ändert. Und die Idee, es täglich zu machen, war natürlich sehr kühn. Ich habe da allerdings auch an was sehr Kurzes gedacht. Ja, ich habe da so gedacht, so jeden Tag 5 bis 10 Minuten und dann haben wir uns ja so eine Woche lang so versucht ranzureden, wie kann das aussehen, wie kann es sein und dann entschieden 3-mal pro Woche, aber dafür dann auch ein bisschen länger und ich glaube, dass das gut aufgegangen ist. Zumindest haben wir uns auch sehr gefreut, wie viele Leute die einzelnen Sendungen immer gehört haben.
Ja, und auch, also dass die Gesprächspartner dann doch ja auch sehr schnell zugesagt haben und da ein großes Bedürfnis auch war, so ins Gespräch zu kommen und ja, teilweise sich auch Leute dann bezogen haben auf andere Gespräche, die sie jetzt in der Reihe schon gehört hatten. Also dass genau dieses Konzept, miteinander in Dialog zu kommen, dass das aufgegangen ist. Aber wie war das so für dich am Anfang? Weil ich meine, ich kenne dich echt so als so ein unglaubliches Arbeitstier und ich kenne auch kaum jemanden, der so organisiert ist wie du. Also du hast ein Pensum, was du so abarbeitest jeden Tag, auch scheint mir immer so fast so ohne jeglichen Reibungswiderstand, erledigst du einfach, weiß ich nicht, gefühlt 3-mal so viel wie andere, das irgendwie, also inklusive mir selbst, so irgendwie gebacken kriegen. Und wenn man das gewohnt ist, also so viel zu schaffen auch, wie war denn das auch für dich? Also war da eben dieser Podcast auch so eine Möglichkeit, überhaupt wieder was zu machen? Also hattest du Panik am Anfang?
Ja, ich hatte Panik und zwar, ich kann einfach ganz konkret sagen, in welcher Situation es mich getroffen hat, auch wenn ich das in der einen oder anderen Folge sicherlich auch schon mal erzählt habe. Also ich war mitten am Schneiden meines neuen Kinofilms, Schiss wie Karl, und zwar so auf den letzten Metern, sage ich mal, da wo man sagt, wenn unter normalen Bedingungen hätte man jetzt noch 3 Wochen, 4 Wochen gearbeitet und dann wäre man zum Picture Lock gekommen und danach hätten die Musiker angefangen und alles vorbereitet, hätte man für die Mischung, die jetzt ungefähr stattfinden würde. Und das ging eben nicht mehr von einem Tag auf den anderen, wurde unterbrochen. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich bin so mittendrin. Das ist ja so eine ganz sensible Phase, wo man in den letzten Wochen weißt, jeder Tag, jeder Schnitt verändert noch ganz viel, aber man hat irgendwie schon was gefunden und diese Energie, die war dann so wirklich weg von einem Tag auf den anderen und das hat mir totale Angst gemacht und habe dann aber angefangen, es versuchen auch zu nutzen und wir haben dann tatsächlich sehr schnell angefangen, so digitale Test-Screenings zu machen. Also anders als normalerweise, wo man Leute ins Kino einlädt oder in den Schneideraum einlädt und über den Film spricht, haben wir den Film an ausgewählte ZuschauerInnen verschickt und haben dann nach 3 Tagen mit ihnen per Zoom das ausgewertet und das war toll. Also auch wenn die Leute ihn nicht auf der Leinwand gesehen haben, haben sie ihn aber mit einer anderen Ruhe gesehen und auch mit der Ruhe, nicht sofort nach dem Film was sagen zu müssen, sondern auch nochmal darüber zu schlafen. Insofern, also ich bin schon auch sehr froh, wieder ins Kino zu gehen mit Leuten, aber das ist zumindest eine Möglichkeit, die ich jetzt irgendwie auch schön fand. Auch vor allem das Miteinanderreden danach in der Konferenz war irgendwie toll. Und dann habe ich, wie du sagst, ja, ich kann dann nicht so stillstehen und habe dann Zeit mit Autoren und Autorinnen verbracht, mit denen ich auch so zusammengearbeitet habe und habe jetzt einfach mehr Zeit gehabt, um mit ihnen gemeinsam Sachen zu entwickeln. Das war ganz toll. Das hat mir auch irgendwie gezeigt, dass ich das öfter machen muss und öfter machen werde auch in Zukunft und versuche mal aus diesem Rhythmus rauszukommen, den ich jetzt über viele Jahre hatte und der sicherlich auch mitunter was Ungesundes hat.
Also wo man alles immer parallel versucht zu handeln.
Genau, wo man versucht, alles parallel zu machen und mehrere Sachen gleichzeitig. Und das ist ein Stück weit auch, denke ich, normal, dass man das tut. Aber wo man dann auch schon guckt, der eine Film kommt raus und man muss schon gucken, wie kann ich die Rausbringung betreuen, wenn ich eigentlich schon am Set für den nächsten Film stehe. Das gab es jetzt tatsächlich doch schon das ein oder andere Mal. Das wird es auch wieder geben, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es was Gutes hat, diese Zeit, wo man sich anders konzentriert. Also natürlich ist mir das auch schwer gefallen mit alles von zu Hause und sich nicht sehen, auch bei der Arbeit sich nicht sehen. Ich habe ein Kopfrauschen am Abend gehabt von diesen ganzen Videokonferenzen. Das war furchtbar. Also das war so wie so ein völlig eigener Kopfschmerz und so eine ganz eigene Müdigkeit, die man hatte. Aber letztlich war die Zeit der Panik am Anfang, na, die war so 4 Wochen und dann, als ich aber merkte, nee, wir gehen alle ja irgendwie auch ein Stück weit damit um, die mit mir zusammenarbeiten, war es dann irgendwie auch zum Teil sehr schön und dann hatte ich das große Glück, dass ich eben einen Film für diesen Herbst schon sehr sicher hatte für einen der Streamer, die sehr früh gesagt haben, wir werden alles möglich machen, dass ihr dreht und auch wenn es bedeutet, dass der Film teurer wird, wir wollen diesen Film dieses Jahr drehen.
Das ist ja auch wirklich außergewöhnlich, dass die Mehrkosten mit einplanen, ne? Weil im Moment sozusagen alle, die jetzt ihre Drehs fortsetzen, machen das ja zum alten Budget mit weniger Zeit so. Aber das heißt, die haben das mit einkalkuliert.
Die kalkulieren das mit ein. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich weiß, was das in Zahlen genau bedeutet, aber es wird auf jeden Fall davon gesprochen, dass wir den Film mit mehr Zeit machen können und dass bestimmte Risiken wie ein Drehabbruch durch das Budget gedeckt werden, also durch zusätzliches Budget in dem Fall. Und dieses Bekenntnis gab es schon wirklich vor mehreren Wochen und das hat mir natürlich eine ganz große Stabilität gegeben und es sieht jetzt auch tatsächlich so aus, dass wir diesen Film drehen. Also ich bin am Besetzen, wir suchen Motive, wir stellen Leute an, also die Maschine läuft und insofern, und sie läuft jetzt natürlich auch schon seit mehreren Wochen, insofern war die Zeit der Panik irgendwie kurz. Und es war ja dann auch so, durch den Podcast haben wir so viel mitbekommen. Ich meine, das Interview mit Malte Grunert ist gefühlt in den ersten 4, 5, 6 Wochen gewesen. Also das Regiedebüt von Daniel Brühl, über das ihr gesprochen habt, das ging ja ganz schnell wieder los. Also man hat ja das Gefühl gehabt, es gab diese Starre, diese Zeit von 3, 4, 5 Wochen und dann bewegten sich ja schon wieder erste Sachen. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, wobei das ja auch sehr speziell war. Also das war ja wie, als hätte man das jetzt irgendwie für die Corona-Situation konzipiert, ne? Also das war ja eine absolute Sondersituation, so weil die nur eigentlich alles nur an einem Set spielt mit ganz wenigen Schauspielern, kaum Komparsen, alles im Studio. Also man hätte das jetzt nicht idealer konzipieren können, aber es war halt ein Zufall, dass sie genau diesen Stoff jetzt vorgesehen hatten für die Zeit. Und die mussten zwar auch am Anfang dann, also sie hätten schon früher angefangen zu drehen, nur jetzt für alle ganz kurz, die das jetzt nicht gehört hatten, und haben dann aber die hatten vorher schon intensiv geprobt, genau. Genau, und hatten dann nach den Proben jetzt einfach eine Unterbrechung, haben das ruhen lassen Und dann einfach konnten sich jetzt die Proben setzen und sie konnten anfangen zu drehen, nachdem sie so ein paar Sachen jetzt vom Konzept her sich noch überlegt hatten, wie sie das halt sicherheitstechnisch jetzt irgendwie anpassen können. Aber da mussten sie gar nicht so viel ändern. Und also ich denke mal, dass jetzt andere Drehs, dass man das dann schon stärker merken wird. Also ich hatte jetzt ja auch Anfang des Jahres irgendwie 2 Projekte, die ich hätte drehen sollen, die abgebrochen wurden. Und eins wird jetzt nachgeholt, also fange ich jetzt über nächste Woche an, das zu drehen. Und da merkt man schon, also dass das ganze Buch umgeschrieben worden ist jetzt auf Corona. Finde ich
Was
aber
heißt
auch
das?
Gut. Also, naja, es ist insofern angepasst worden, dass zum Beispiel Szenen, wo es so konspirative Treffen gab mit einer größeren Gruppe, die jetzt aber nur so Eintagesrollen waren. Ja, also Leute, die jetzt für einen Tag reinkommen und natürlich viel Infektionsrisiko, sage ich mal, reinbringen, im Gegensatz jetzt zu den Leuten, die jetzt ständig da irgendwie drehen, die haben die dann aus der Wohnung rausgelegt, die Szenen in einen Wald. So, die treffen sich dann jetzt im Wald, so was eigentlich für die Geschichte auch total gut funktioniert. Und die haben auch ein Motiv, was einfach zu klein war, um dort mit dem Team die Sicherheitsabstände zu gewährleisten, also dass das Team untereinander beim Drehen genug Abstand haben kann, haben sie auch gekippt und umgeschrieben auf ein anderes Motiv, was jetzt eine riesige Halle ist. Bei einer anderen Wohnung auch. Also es wird jetzt, es war eine normale Wohnung, ist jetzt ein riesiges Loft. So, also es ist schon geguckt haben nach großen Räumen, wo du das halt eben auch gewährleisten kannst. Und sie haben auch versucht, dass möglichst alle Motive an einem Ort sind, dass man ganz wenig Zeit mit Umzügen verliert, weil so die Erfahrung, die Kollegen gemacht hatten und wo sie, mit denen sie gesprochen hatten, war halt wohl schon so, dass wenn man sonst so in einem normalen Drehtag so 7,5 Stunden reine Drehzeit hatte, bei einem jetzt, sage ich mal, 10-Stunden-Tag, sind es jetzt wo mit den Corona-Auflagen, muss man wohl so mit so 5 Drehstunden rechnen. Mehr ist nicht zu schaffen. So. Und ja, also ich bin sehr gespannt, wie das sein wird jetzt. Also auch dann zu proben zum Beispiel, ne? Also das heißt, man soll jetzt irgendwie mit Maske proben, also was ich irgendwie ganz befremdlich finde, also weil es ja darum geht, irgendwie erstmal rauszufinden, also die Wahrheit der Szene rauszufinden und wie kann ich die Wahrheit entwickeln, wenn ich jetzt irgendwie meinem Partner gar nicht ins Gesicht gucken kann. Also das ist ja schon eine Lüge dann, wenn der mit Maske vor mir steht. Also das, aber da haben sie jetzt auch gesagt, so naja, wir machen dann halt draußen proben, in der frischen Luft und ja, vor allen Dingen eben Textproben, also gucken, dass es eben vom Text her, von der Energie her wirklich stimmt und dann müssen wir es eigentlich schon vorher wissen, wie wir es stellen und dass wir da jetzt nicht viel Zeit am Set verlieren und es eigentlich wirklich nur eine Stellprobe mit Maske gibt und man gleich loslegt, aber da bin ich gespannt, so, also wie das ist, weil ich finde es ja schon irritierend bei einer Probe, wenn zu viel Teammitglieder in dem Raum stehen, also weil das ja auch, finde ich, diese Energie der Situation so verändert. Und wenn man das einmal hat, wenn man einmal die Situation gefunden hat, kann von mir auch irgendwie passieren, was will. Also dann können da auch viele Leute drin rumstehen. Aber erstmal, um das zu entwickeln und rauszufinden, wie ist die Szene wirklich stimmig, finde ich das ganz merkwürdig, also das jetzt mit Maske machen zu sollen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie dir schon Gedanken gemacht, wie du damit umgehen willst? Also das kann ich mir bei dir auch überhaupt nicht vorstellen, dass du das lass Leute, Maske auf, es wird geprobt. Also
ich habe da tatsächlich im Moment so die große Hoffnung, dass bis zu dem Moment, wo ich anfange, das wird Ende September sein, dass wir da deutlich weiter sind. Alles andere blende ich im Moment aus. Ich weiß natürlich, dass ich bestimmte Kompromisse machen werde, das ist ganz klar. Aber noch stelle ich mich dem nicht, weil ich das Gefühl habe, es kann so viel passieren. Und wenn ich sehe, wie es in den Restaurants aussieht, wie voll es dort ist. Ich lebe in einem Stadtteil, wo es ja wirklich sehr gedrängt zugeht zum Teil, wo man auf den Straßen sitzt und wo die Normalität schon sehr lang irgendwie wiederhergestellt ist. Auch manchmal auf schockierende Art und Weise habe ich das Gefühl, dass jetzt wirklich jede Woche irgendwas passieren wird. Und wenn man dann doch auch im Kino ohne Maske nebeneinander sitzen kann, neben Fremden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei Dreharbeiten auch bald wieder möglich ist. Weil tatsächlich.
Na, noch ist es ja nicht so, ne? Also, mein gut, vielleicht in NRW, das ist ja irgendwie das erste Bundesland, was sagt, okay, wir können das mal ausprobieren, dass man im Kino wieder voll besetzt, wenn alle irgendwie ihre Daten hinterlassen und man für den Fall einer Infektion sich kontaktieren kann. Aber ansonsten wird es ja, glaube ich, auch erstmal nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, ob es so ob das so gut ist, also ob sich da dann weniger Leute ins Kino trauen, also unsere Zielgruppe 60 plus, sage ich mal, für Kino fühlt sich ja vielleicht auch sicherer, wenn es da ein bisschen Sicherheitsabstand gibt, wo sie ja irgendwie die am stärksten Betroffenen sind jetzt von der Pandemie. Also weiß ich gar nicht, ob das unbedingt für den Zeitpunkt so günstig ist, zu sagen, hey, wir machen hier alle Türen auf. Aber klar, ich meine, ich finde es halt auch komisch, ne? Es gibt die vollbesetzten Restaurants, also auch drin voll besetzt, und im Kino sollst du dann irgendwie 12 Plätze drumherum Abstand halten. Im Flugzeug kriegst du aber auch einfach jemanden neben dich gesetzt, so ungefragt. Es sei denn, du fliegst dann irgendwie Business Class, also da kannst du dann einen Platz neben dir freilassen. Also das ist auch mal wieder irgendwie so, dass die Reichen kriegen kein Corona, die anderen schon. Also, naja. Ja.
Genau, also insofern, ich finde das natürlich gruselig, was du erzählst, so Proben mit Maske, und hoffe sehr, dass ich davon verschont bleibe. Also ich hoffe einfach, dass es bis dahin so sehr unter Kontrolle ist, dass es einfach nicht notwendig ist, weil natürlich ist das immer das Wichtigste. Das war auch so bei vielen Gesprächen mit Filmschaffenden so oftmals das Erste. Hauptsache, es wird alles wieder normal, wir können ganz schnell arbeiten, und Hauptsache, es wurde sehr viel über die Bedingungen gesprochen, das ist auch ein normaler Reflex. Und schön fand ich dann immer die Gespräche, die wir geführt haben, wo man darüber überlegt hat, ja, was heißt das eigentlich für unsere Geschichten, oder was kann auch aus dieser Krise jetzt irgendwie mitgenommen werden? Und das ist so meine große Hoffnung, dass es sich wirklich auch in den Filmen, dass man irgendwas davon spürt, dass die Filme eine andere Dringlichkeit bekommen und es nicht nur darum geht, wie kriegt man jetzt diesen Hygienekatalog irgendwie gewuppt, ohne dass man dabei durchdreht. Auch wenn das, na klar, ein Riesenteil der Arbeit sein wird.
Also du meinst, dadurch, dass die Leute jetzt so rausgerissen wurden aus ihrem täglichen Trott und auch so intensive existenzielle Erfahrungen gemacht haben, dass die Themen auch dementsprechend gehaltvoller werden?
Ja, ich hoffe schon, dass man jetzt selbst an sich gemerkt hat, was hat man sich eigentlich angeguckt während der Zeit? Was waren die Filme, die man gesehen hat? Was waren das für Themen? Was waren das für Formen von Anregungen oder auch von Unterhaltung, und welche Form von Eskapismus hat man jetzt gesucht und welche Form von Nachdenklichkeit hat man gesucht? Und ich will da jetzt keine Antworten geben, aber ich habe so das Gefühl, dass es doch auch ein bisschen tragisch wäre, wenn es genauso weiterginge wie vorher und auch inhaltlich genauso weiterginge, weil wir sind ein Land, was so unendlich viel produziert für Kino und für Fernsehen, und es ist sehr, sehr viel Mittelmäßiges dabei, und ich finde es schade, wenn man sich jetzt bei neuen Geschichten nur darüber einen Kopf macht, wie kriegt man sie Corona-tauglich gedreht. Also ist das zum Beispiel, es würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, ich weiß ja nicht, was du für einen Film jetzt drehst, aber ist das etwas, was, also ich spinne jetzt mal, ja, wenn man das, ich glaube, eine Erfahrung, die wir ja alle jetzt als Publikum machen, ist, dass wenn man jetzt etwas sieht, und alles, was man jetzt sieht, ist ja aus der Zeit vor Corona, dass man jede Umarmung im Film, jeden Kuss, jeder Handschlag, das nimmt man ja jetzt plötzlich ganz anders wahr.
Ja, und, ja, ja. Total.
Spielt ihr mit sowas? Also wird das, also spielt das eine Rolle in eurer Geschichte? Wie zeigt man sich näher? Wie zeigt man, also es gibt ja auch Leute, die das jetzt ganz toll finden, dass man nicht mehr Küsschen links, Küsschen rechts geben muss und diese Distanz irgendwie spannend finden. Und das finde ich total interessant, wenn diese Dinge, die sich ja jetzt verändern mussten, zumindest für eine gewisse Zeit, wenn die in Filmen auch irgendwie vorkommen.
Ja, das betrifft das jetzt oder meine Rolle jetzt nicht so. Also weil die jetzt auch vorher nicht so sehr in Kontakt gegangen wäre. Also und eher da sich relativ distanziert durch diesen Film bewegt hat, so.
Corona-tauglich.
Ja, die Figur ist relativ Corona-tauglich gewesen, genau. Oder immer noch, genau. Aber das finde ich auch total interessant. Also und auch, sag ich mal, ein Gewinn an dieser Zeit, wie neu und intensiv man Dinge wahrnimmt. Also, dass man sie so alle so sieht, als würde man die zum ersten Mal sehen. Und auch so wie so neu hinterfragt. Also, die ganzen typischen Bilder der Stadt sind ganz neu. Und ja, du guckst auf einmal sie halt wirklich an und untersuchst sie anders so. Also, das fände ich auch spannend, also was das bewirkt. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was die Leute dann aber jetzt für Formate schauen wollen. Also ob das irgendwie noch mehr jetzt nach der Erfahrung der Krise, also noch mehr diese Filme als Fluchtmöglichkeiten begriffen werden. Das fand ich irgendwie so toll in diesem Gespräch, was du geführt hast mit Carsten Broster, was eh eins meiner Lieblingsgespräche jetzt aus der Reihe ist, und das ich wirklich jedem unserer Hörer ans Herz legen kann. Also weil das wirklich so, da mal ein Politiker aus vollem Herzen sich für das Kino und den Kulturbetrieb ausspricht und gleichzeitig aber auch so den Finger irgendwie in die richtigen Wunden legt, finde ich so. Also was sich unsere Branche durchaus mal anschauen sollte. Und der zitiert zum Beispiel doch diesen Douglas Coupland, der gesagt hat, ein Großteil des Publikums schaut Filme in so einer Sehgewohnheit, die er Recreational Slumming genannt hat, also wo man sich so nach einem harten Tag einfach für 2 Stunden nur noch berieseln lassen möchte und Angst hat, nochmal nachzudenken und dann aber merkt, so wie sehr man dafür belohnt wird, wenn man sich diesem Risiko aussetzt und eben einen gehaltvollen Film geht, der einen wirklich bewegt und einen wirklich ans Menschsein erinnert. Aber was hast du dir zum Beispiel angeguckt jetzt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel geguckt, weil ich durch diese viele Kommunikation am Tag tatsächlich abends in der letzten Zeit eher gelesen habe, als mir noch was anzugucken, weil dieses noch mehr auf den Bildschirm und noch mehr Stimmen im Kopf und Stimmen im Ohr mich eher davon weggeholt hat. Insofern bin ich ein schlechtes Beispiel, aber ich finde, ich habe mit vielen Leuten geredet, die gesagt haben, ich bin bei den 2 Streaming-Plattformen angemeldet, die habe ich leer geguckt, ich finde dort nichts mehr. Ich brauche neue Sachen und das hat mir so irgendwie so Hoffnung gegeben, dass vielleicht bin ich da irgendwie auch total naiv, aber was soll man jetzt anders sein? Ich bin kein Verleiher und ich bin kein Kinobetreiber. Ich habe so in den letzten Wochen gesehen, die Leute haben wieder Lust auf wirklich gutes Essen und die wollen natürlich, die sich das leisten können. Die Leute gehen in die Restaurants und die wollen gut essen und deswegen habe ich das Gefühl, die wollen auch wieder gute Sachen sehen. Wir müssen sie nur machen und wir müssen, also ich glaube schon, man darf nicht davon ausgehen, dass wenn es weiter so geht, dass jetzt ab November wieder 20 Kinostarts die Woche laufen, natürlich können, wird noch weniger möglich sein, für den einzelnen Film sich durchzusetzen. Aber ich habe so eine Hoffnung, dass die Filme, die wirklich Qualität haben, anders bemerkt werden, anders wahrgenommen werden, weil es eine Sehnsucht auch danach gibt, nach einer tieferen Auseinandersetzung. Weil ich habe so das Gefühl, viele hat das jetzt auch irgendwie so ein bisschen leer gemacht, sich eben nur berieseln zu lassen. Und vieles, was man auf den Plattformen findet, ist natürlich sehr gut verdaulich, sage ich mal. Und ich habe nichts gegen gut verdaulich, im Gegenteil. Aber ich habe so den Eindruck, viele sind dann doch ab einer bestimmten Zeit so ein bisschen leer gewesen. Und deswegen hoffe ich, dass es einen neuen Hunger auch nach intensiven Geschichten und die einen fordern gibt.
Ich finde den Gedanken gerade interessant von dir, dass man, also wenn sich jetzt, sage ich mal, auch die Arbeitswelt mehr auf den Bildschirm verlagert, ne? Also dass du viel noch mehr am Bildschirm machen musst, also dadurch, dass halt eben Begegnungen jetzt in Videokonferenzen stattfinden, dass das vielleicht auch die Leute nochmal mehr dazu anhält, nicht jetzt unbedingt auf dem Computer auch abends noch einen Film gucken zu wollen, sondern wirklich rauszugehen und auch wenn es dann wieder ein 2D-Erlebnis ist, oder kann man natürlich auch 3D gucken, aber dass man dann im Kino dann doch natürlich eine andere Intensität hat, alleine, und einen Ortswechsel, ja, also alleine dadurch, dass man dann wieder einen anderen Raum hat.
Ich finde das toll. Mhm. Ich habe das, glaube ich, neulich bei einem Gesprächspartner mal erzählt, dass ich doch dann die Möglichkeit hatte, nach einigen Wochen mit meinem eigenen Film ins Kino zu gehen, weil man, für die es nicht wissen, weil man das einfach so macht bei einem Kinofilm in der letzten Phase des Schnitts, geht man einfach sehr häufig den Film auf der Leinwand gucken. Das war jetzt nicht möglich, aber es war dann doch irgendwann möglich, mit meinem Editor, mit dem Kameramann, dem Autoren ins Kino zu gehen. Das war so ein irres Erlebnis, weil man merkt so, was einem fehlt. Es war wirklich wie in die Kirche zu gehen. Es hatte was unheimlich, ja, oder in einen Tempel. Wir waren ganz andächtig irgendwie. Und dann das Erlebnis, den Ton, das Bild, dass ich wirklich auch die Hoffnung habe, die Leute, die vielleicht auch schon vor Corona einfach nicht mehr ins Kino gegangen sind, weil es eben alles zu Hause gibt und man auch zu Hause den guten Beamer hat, dass es dann jetzt irgendwie wieder passieren muss. Genauso wie du sagst, man will raus. Man hat die eigenen 4 Wände irgendwie, ja, hat sich dann auch irgendwie
satt gesehen.
Ja. Genau, und satt gefühlt. Ja. Das hoffe ich. Weil
das ist so lustig, ich habe so einen Clip aufgenommen, oder wolltest du noch was zu Ende sagen?
Ich wollte zu Ende sagen, dass ich jetzt bei den Gesprächen mit Verleihern und mit Kinobetreibern und auch mit Produzenten, ich habe so wahnsinnig viel Pessimismus gespürt. Und ich habe so immer gedacht, so, es kommt mir so irre deutsch vor. So dieses sehr Pessimistische und zu beklagen und anstatt so zu überlegen, wie denkt man das nach vorne? Was sind für neue Möglichkeiten da? Wie machen wir unsere Kinos attraktiver? Und vor allem eben, ja, wie helfen wir jetzt den Filmen, die jetzt als nächstes rauskommen, offensiv sie groß zu machen und nicht schon von vornherein diese Mentalität, das wird alles so schwierig. Das ist ja was ich sowieso auch kenne. Ich habe Filme gemacht, wo mir Verleiher oft immer wieder gesagt haben, wie schwierig mein Film ist. Und das ist schon so eine Haltung, wo ich denke, ja, dann ist es so, wir gucken mal, was damit wird, ja. Und ich finde, wenn man sich bei einem Film fürs Kino entscheidet, dass man ihn ins Kino bringt, dann finde ich, muss man es auch irgendwie mit voller Kraft tun. Ich habe das in den letzten Jahren Gott sei Dank auch immer so erlebt und hatte jetzt nur in diesen Wochen und Monaten das Gefühl, auch wenn die Lage natürlich bedrohlich ist und war für viele, dass daraus aber nicht diese defensive Haltung, die wir in Deutschland ohnehin oft haben, sich noch mehr verstärkt, sondern dass man jetzt erst recht um das Publikum kämpfen muss.
Ich fand das zum Beispiel auch einen total wertvollen Hinweis oder eine wertvolle Perspektive aus dem Gespräch mit Carsten Broster, weil er auch daran appelliert, jetzt nicht immer nur auf Hilfe zu warten. Also natürlich ist staatliche Hilfe wichtig für uns und es wird auch sozusagen die Kinobranche wahrscheinlich jetzt das nicht ohne, also oder definitiv nicht ohne staatliche Hilfe bewerkstelligen können. Aber trotzdem hat er nochmal daran appelliert, jetzt nicht nur auf die Hilfe zu warten, sondern eben selbst aktiv zu werden und aus dieser Haltung rauszukommen, beschützt uns, versus zu sagen, wir sind was wert, also den anderen, also dem Publikum eben auch die eigene Story so zu erzählen, dass es dem Publikum Lust macht, daran teilzuhaben und ein Teil dessen zu sein und ein Teil zu sein derer, die eben das Problem auch lösen so, und die was bewirken können und die Kino wieder groß machen und die wichtig sind, also dass auch die Zuschauer wichtig sind und was wert sind und dass man das gemeinsam eben wuppen und schaffen kann. Und ich fand es zum Beispiel auch so witzig, dass ich habe so einen Clip auch aufgenommen für diese Initiative Endlich wieder Kino von der Kinopolis Kinogruppe, wo wir auch den Gregory Theile ja interviewt haben in einer unserer Folgen, also den Besitzer der Kinopolis. Und da ging es so darum, okay, was bedeutet das für mich, dass jetzt die Kinos wieder aufmachen? Und während ich diesen Clip eingesprochen habe, habe ich so eine Lust auf Kino bekommen und habe gemerkt so, ich will wieder dahin und war selber eigentlich die letzten Jahre viel zu wenig da und habe diese Möglichkeit einfach auszutreten aus meinem Alltag und wirklich mich so vollständig einer Sache zu widmen. Also ich meine, was für ein Geschenk eigentlich in unserer Zeit, also wo wir in unserem Alltag so viel auch parallel bombardiert werden von so vielen Eindrücken und auch zu Hause. Wenn du zu Hause einen Film guckst, kann es ja immer sein, irgendwie die Kinder wachen auf oder kommt doch noch ein Anruf rein und die Mama will noch irgendwas oder was weiß ich was, ja. Und da irgendwie im Kino zu sein und zu wissen, mich spricht hier keiner an, hier will keiner was von mir, ich muss mich höchstens über den ärgern, der viel zu laut sein Popcorn futtert oder so, aber sonst nichts, sonst, und wenn ich Glück habe und ein gutes Kino gehe, dann habe ich vielleicht auch nicht mal damit zu tun, sondern kann mich wirklich diesem, ja doch einfach sehr sinnlichen Erlebnis Kino hingeben, also wo mir nochmal bewusst geworden ist, ja, also wie sinnlich und leidenschaftlich auch dieses Seherlebnis Kino sein kann. Und dass das eigentlich ja total blöd ist, sich dem nicht ab und zu, also sich das nicht ab und zu gönnen. So, das war irgendwie, ja, fand ich auch schön.
Ich gehe davon aus, dass du am Anfang auch erstmal sicherlich auch ganz schön überfordert warst von der Situation. Und dann haben wir den Podcast angefangen und dann hat man sich daran gewöhnt, dass auch der Podcast hat einem ja schon irgendwie auch so eine Struktur gegeben, ne? So ein bis zwei Interviews pro Woche zu machen. Und deswegen, und es sind ja wirklich jetzt viele Gespräche geworden, was sind die Sachen, wo du das Gefühl hast, die bleiben für dich oder die haben dir irgendwie in dir was angestoßen, wo du nicht mit gerechnet hast?
Also ich fand es sehr schön zu sehen, dass diese Krise eben auch eine Möglichkeit bildet, Gewerke miteinander ins Gespräch zu bringen und gemeinsam Lösungen zu finden, auch so für Probleme. Also ja, was ja eben auch wieder so dieser Close-Up-Gedanke ist. So. Also, dass die Krise eben auch das bewirken kann, das fand ich total cool. Also, dass es zum Beispiel diese Wir sind ein Team-Initiative gab, worüber du in Folge 18 mit Joachim Lang gesprochen hast, ne, wo über 200 Filmschaffende aus unterschiedlichsten Gewerken sich zusammengefunden haben, zum Zeitpunkt, wo halt eben noch gar nicht gedreht wurde und wo auch noch nicht klar, wann wieder die erste Klappe fallen würde, wo die gemeinsam einen Hygienekatalog für kommende Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen entwickelt haben und geguckt haben, okay, wie können wir jetzt eine einheitliche Lösung präsentieren den Gesundheitsämtern, damit die wieder Drehgenehmigungen erteilen. Oder diese Initiative der Casterin Suse Marquardt, Simone Bär, Anja Dierberg, dieses Wir spielen zusammen, wo sie unter diesem Hashtag eben Wir spielen zusammen SchauspielerInnen die Möglichkeit geboten haben, sich in kurzen Clips zu präsentieren, wo sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt Zeit, wir wollen euch sehen und lasst uns doch gemeinsam irgendwie kurze Clips machen, die diese Situation hier gerade beschreiben, wo wir auch vielleicht nachdenken oder lachen müssen, aber wo wir euch auch sehen und euch vielleicht neu oder überhaupt kennenlernen können. So. Und ja, auch so das Engagement vom BFFS, also wo irgendwie Clara Deutschmann und Heinrich Schafmeister da irgendwie ehrenamtlich Stunden über Stunden für diesen BFFS arbeiten und versuchen, irgendwie den Schauspielern zu helfen. Und auch, also wo die Schauspieler ja auch eine Gruppe sind, die relativ stark von der Krise betroffen waren, weil die so durch diese Hilfsraster gefallen sind. Und die dann beschrieben haben, dass es Initiativen gibt von Schauspielern, die halt besser verdienen, die halt sagen, okay, wir machen hier einen Fonds für Kolleginnen, die gerade nicht wissen, wie sie diese Situation finanziell bewältigen sollen. Also das fand ich sehr aufbauend. Ich meine, klar gibt es dann jetzt auch wieder Situationen, wo man gucken muss, wie sich die Solidarität in der Branche entwickelt. Also wenn jetzt dieser Fonds, also diese 120 Millionen, die Monika Grütters ja jetzt nochmal zur Verfügung gestellt bekommen hat, um der Filmwirtschaft zu helfen, wenn das Geld jetzt aufgeteilt werden soll und jeder jetzt so seine Bedürfnisse anmeldet, also da bin ich auch wirklich gespannt, wie sich das entwickelt und hoffe, dass man da auch ja vorausschauend guckt, dass eben jetzt nicht nur das eigene Gewerk irgendwie befriedet wird, sondern dass man insgesamt diese Struktur für Kino erhält und dass eben auch so die Position der Verleiher eben gestärkt wird. Also das fand ich eben zum Beispiel auch nochmal total wichtig in dem Gespräch mit Arne Höhne, dass die Verleiher zum Teil eben auch so ein bisschen vergessen wurden bisher bei den bisherigen Hilfen und die ja doch so ein entscheidendes Zahnrad in dieser Verwertungskette sind. Also ohne Verleiher kein Kino. So, und den Kinos, das gibt es ja jetzt, wie gesagt, auch das Bekenntnis von Frau Grütters, dass sie den Kinos dann doch auch unter die Arme greifen will mit dem Fonds. Und es bleibt ja zu hoffen, dass eben auch für die Produzenten endlich eine Lösung gefunden wird, dass so ein Drehabbruch oder Unterbrechung eben aufgefangen werden kann durch einen Fonds. Also wo es ja immer noch keine wirkliche Lösung gibt und ich es echt, also das auch nach wie vor eines der größten Undinger überhaupt finde, dass die Versicherungen eben seit ein paar Jahren diese Pandemieklausel aus ihren Verträgen rausgenommen haben und eben da nicht mehr sich für zuständig fühlen. Also das hat mich schon auch beschäftigt, so dann lange diese Frage, wo ich dachte so, Gott, die armen Produzenten, also wie soll das gehen? Also das hat mich rein praktisch auch sehr beschäftigt. Wie ist das für einen Produzent, wenn er sagt, okay, wenn ich nicht drehe, gehe ich pleite. Wenn ich aber drehe, kann ich auch pleite gehen. So. Und da hoffe ich sehr, 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 dass da bald eine Lösung für gefunden wird. Und ja, hatte auch schon mal überlegt, so, ob das, wenn das jetzt keine politische Lösung geben sollte, wie es eigentlich in einer utopischen, besseren Welt wäre, wenn sich die Produzenten zusammenschlössen und einen eigenen Fonds irgendwie entwickeln und sich untereinander krisenstark machen oder die Branche dauerhaft auch krisenstark machen, aber trotzdem bleibt zu hoffen, dass halt eine politische Lösung gefunden wird. So. Also ich fand das toll, jetzt über unsere Gespräche auch diese eigene Aufregung so ein bisschen loszuwerden, diese Frage, wie wird sich weiterentwickeln und was passiert, die dadurch loszuwerden, dass man diese Fragen eben konkret stellen kann an einzelne Leute und eben diese Sorgen teilen kann und hoffe halt sehr oder habe auch gemerkt, dass es Leuten auch hilft und halt gibt, so da dran zu bleiben und up to date zu bleiben. Und ich fand es auch schön, dass du auch immer wieder so Sachen, also Themen mit einbezogen hast, die eher jetzt für Inspiration sorgen als für Informationen. Also du hast ja dann zum Beispiel mit der Anne Lenk, der Theaterregisseurin, gesprochen, was ein wunderschönes Gespräch ist, was einfach ja, den Blick insgesamt aufs Spielen an sich also öffnet. Und was ist Spielen? Warum machen wir das eigentlich? Warum erzählen wir Geschichten?
Ich glaube, das fand ich irgendwie auch so in der Zeit mit den Gesprächen sowas sehr Schönes, dass sich Leute so grundsätzliche Fragen gestellt haben und dass man so, ja, dass man bei vielen das Gefühl hat, sie sind jetzt so aus dem Hamsterrad geworfen worden und stellen sich einfach so grundsätzliche Fragen, warum mache ich das? Weil es, nochmal, wir sind ein Land, wo es sicherlich sehr viel einfacher ist, Filme zu machen, als in vielen anderen Ländern der Welt und irgendwie, was wir da für ein Geschenk und was wir für Möglichkeit haben, die wir oftmals eben nicht nutzen, hatte ich so das Gefühl, dass so eine Reflexion bei einigen der Gesprächspartnern da war. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und dann auch, was du gerade beschrieben hast, zu sehen, wie viele Leute in unserer Branche sich doch tatsächlich auch ehrenamtlich für den eigenen Berufsstand oder für andere Filmschaffende engagieren. Das war irgendwie sehr schön zu sehen, weil das ist eben sowas, was man häufig, glaube ich, gar nicht so mitbekommt, was eigentlich so ein Schauspielverband, also wie viele SchauspielerInnen es gibt und wie viele davon auch wirklich in prekärer Lage sind, auch ohne Corona schon. Und dann und dass es da einen Verband gibt, wo Leute ehrenamtlich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Kraft auch investieren. Und das kann man, glaube ich, für jeden Berufsstand sagen, dass es da einen eigenen, oder für die meisten Filmberufe gibt es eigene Verbände, wo Leute sehr, sehr viel machen. Und das fand ich schön, dass wir davon sehr viel mehr Leuten jetzt mal so eine Stimme geben konnten oder auch dieser Versuch, anders als in unserem Hauptpodcast, wo es ja dann doch mehr um Künstlerbiografien geht, jetzt auch mal die Leute mitzusehen, die eben kein Head of Department sind, die Fahrer sind, die Caterer sind, die zum Teil wirklich auch echte Bedrohungsängste haben. Ja, ich habe mit einem Caterer gesprochen vor kurzem, der ganz wunderbar ist, der sagt, wenn mir dieses eine Großprojekt für nächstes Jahr absagt, dann mache ich den Laden zu, dann werde ich es nicht schaffen. Mhm. Und das sind so die Dinge, wo ich schön fand, dass man, weil ich habe das Gefühl, viele der Head of Departments, die werden das schon ganz gut überstehen. Das ist so der Eindruck, den ich aus meinem Umfeld habe. Aber es gibt eben dann Servicefirmen, sozusagen Filmzulieferer. Da sieht es, glaube ich, zum Teil wirklich ganz anders aus. Und das hat gut getan, dem auch mal einen Raum geben zu können, weil wir machen ja Filme eben nicht nur zu fünf, sondern wir machen es ja mit bis zu 100, 200 Leuten. Und da ist jeder wichtig, jeder ein wichtiger Teil. Und das fand ich jetzt ganz, ganz schön, dass wir, glaube ich, auch zum Teil nicht an deren Bedürfnissen vorbei gefunkt haben.
Das hoffe ich auch. Ja, wir entlassen euch jetzt erstmal in die Ferien und in einen hoffentlich spektakulären Sommer, zumindest was das Wetter anbelangt. Und wir hoffen, ihr habt entweder erfüllende Dreharbeiten, die nicht abgebrochen oder unterbrochen werden müssen. Oder ihr könnt mit euren Liebsten das Leben genießen in der Zwangspause, die ja immer noch für viele herrscht. Könnt baden gehen, spazieren gehen, Ideen entwickeln, vielleicht auch über das Filmgeschäft hinaus. Aber als Trost, also für alle, für den Herbst sind, soweit wir das mitbekommen haben, viele, viele Projekte angedacht. Also nicht verzagen, falls ihr bisher noch nicht gebucht worden seid, gebt die Hoffnung nicht auf. Und ja, also ich bin auf jeden Fall immer wieder dankbar, dass wir in Deutschland diese Krise durchstehen können, wo es uns, glaube ich, viel, viel besser geht als in vielen, vielen anderen Ländern und es auch andere Branchen gibt, die noch härter betroffen sind als unsere. Und wir werden uns demnächst wieder unseren langen Folgen zuwenden von der normalen Corona-Reihe und dieses Jahr im Herbst dann aber nur eine Staffel rausbringen mit 8 Folgen. Und ganz herzlichen Dank auch an Rainer Schwocho und Nikolai Ziel für den Schnitt all dieser Sonderfolgen. Vielen Dank auch an unsere Projektkoordinatorin Miriam Olbrich, die jetzt leider die Filmakademie verlassen wird und ihr Organisationstalent dem freien Filmmarkt zur Verfügung stellen wird. Also wenn ihr da jemanden sehr Fähiges sucht, dann meldet euch bei der Akademie. Und in diesem Sinne wünschen wir beide euch jetzt erstmal alles erdenklich Gute und bleibt gesund.
Wir sehen uns im Kino.
Bis dahin.
Bis dann.